Jetzt muss ich auch keinen Koch für einen Hauptgang rechtfertigen. Deswegen, warum muss ich mich für meine Interpretation vom Dessert rechtfertigen? Das war immer so meine Meinung, wo ich auch ziemlich selbstbewusst war. Jetzt versteht natürlich auch nicht jeder meinen Gedankengang.
Herzlich willkommen bei Rollin Pin Talks, dem inspirierenden Podcast mit den spannendsten, schrägsten, kreativsten, erfolgreichsten Menschen aus der Gastronomie und Hotellerie.
Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rolling Pin Talks. Unser heutiger Gast ist ohne Zweifel einer der besten, hochdekoriertesten und vor allem progressivsten Patissiers weltweit. 2016 eröffnete er das, was man eine Dessertbar nennt, das Coda in Berlin. Damals wurde er offiziell für verrückt erklärt. Heute hat seine Dessertbar 2 Michelin-Sterne und er selbst wurde im Juli von der World's 50 Best Jury zum Best Pastry Chef gekürt. Ich freue mich wirklich sehr, dass er uns heute verraten wird, was es mit einer Dessertbar wirklich auf sich hat und wie er das alles mit so viel Gegenwind auf die Beine gestellt hat. Herzlich willkommen, lieber René Frank.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auf unser Gespräch.
Ja, René, also mein letzter Stand ist ja, dass es weltweit keine andere reine Dessertbar mit Michelin-Stern gibt. Überhaupt sind die Google-Suchergebnisse irgendwie, gelinde gesagt, sehr mau, wenn man den Begriff Dessertbar eingibt. Da kommt nicht wirklich viel. Also es ist ein Begriff, der selbst heute nicht allzu etabliert ist. Wie bist du denn damals, 2016, darauf gekommen?
Ja, tatsächlich haben wir ja auch am Anfang auch uns immer überlegt, versteht man denn Dessertbar? Weil ja eben eine Bar halt eine Bar ist, wo es Getränke gibt. Und Dessertbar ist tatsächlich da auch der Riegel, der Dessertriegel oder eben dann eine Bar, wo es Desserts gibt, also ein Buffet. Mhm. So, das hat man im Internet gefunden. Aber wir waren ja auch so nicht ganz, also nicht die Ersten, die jetzt so ein Konzept gemacht haben. Sicherlich sind wir von Anfang an das Konzept auch ganz anders angegangen. Es gibt tatsächlich in Frankreich in Courchevel das Sakara. Das ist ein Restaurant, das ist auch ein ganz anderes Konzept, eben tagsüber geöffnet. Also das ist so ein Konzept, abends ist es auch ein anderes Sterne-Restaurant, mittags ist es das Sakara. Da macht der Chef-Patissier das und hat da auch im Prinzip ein Dessert-Menü, ist ein ganz anderer Ansatz, aber die haben auch 2019 den ersten Stern bekommen und 2020 den zweiten Stern. Ich war leider noch nicht dort, habe das noch nicht geschafft, will das aber auch unbedingt machen. Wir treffen uns jetzt demnächst in Paris an einer Veranstaltung. Mhm. Genau, aber es ist auf jeden Fall auch ein sehr tolles Konzept. Und dann gibt es natürlich in Barcelona, das ist bei Sucre, das ist, würde ich sagen, bin ich der Meinung, dass die erste Dessertbar oder Dessertrestaurant war, dass es auch schon über 20 Jahre gibt. Mhm. Wir haben ja eine Patisserieschule im Background, haben jetzt auch nochmal das Konzept zu einem Chefstable so angepasst. Und dann natürlich auch kennt man Will Goldfarb, der hatte auf Bali, Entschuldigung, in New York hatte er zuerst sein Room for Dessert, eine Dessertbar und hat die dann in Bali wieder aufgemacht. Ja. Mhm. Und natürlich Singapur kennt man Jenny Wong. Es war eben so 2013, als ich noch im Lavie gearbeitet habe, war ich in Lugano auf einem Kongress Art and Pastry und hatte da Will Goldfarb getroffen und kennengelernt und wir waren dann da zusammen einen Auftritt und waren dann unterwegs und haben halt, was man eben so macht, wenn halt zwei Patissiers zusammen sind, natürlich immer nur über ein Ding reden und das ist über die Arbeit und ich war natürlich da wahnsinnig interessiert an seinem, was er gemacht hat und er hatte damals gerade seinen Laden eben in New York zugemacht und ja. Da habe ich gedacht, Mensch, genau das wäre es eigentlich, weil ich wollte halt schon immer ein eigenes Restaurant haben oder halt aufmachen. Und dadurch, dass ich mich im Lavie einfach sehr auf die Patisserie konzentriert habe oder auf Desserts eben, ja. Dachte ich, Mensch, wenn, dann muss es jetzt halt einfach irgendwie ein Dessert-Restaurant sein. So, das war ja. Dann immer mein Traum. Und als ich dann mit Will gesprochen habe eben in Lugano, hat er zu mir gesagt, er würde alles nochmal machen, aber auf gar keinen Fall eine Dessertbar. Und es ist jetzt gut, dass das Ding zu ist und er macht da was anderes, weil es ist einfach wahnsinnig schwierig, eine größere Anzahl an Desserts oder an Süßspeisen zu verkaufen in einem Restaurant oder in einer Bar. Und das ist ja gerade die Challenge. Herzhafte Speisen kann man einfach ohne Ende über den Tresen gehen lassen. Wenn die Gäste dazu was trinken und sowas, dann isst man auch immer wieder was dazu. Aber beim Süßen ist natürlich irgendwann Schluss so. Und ich habe mir halt gedacht, so Mensch, ja, das ist schon irgendwo schwierig. Aber ich bin einfach auch ein Mensch, ich suche mir immer gerne schwierige Aufgaben raus und mag Herausforderungen. Und dann habe ich gedacht, okay, aber trotzdem halte ich daran fest und möchte das irgendwann mal machen. Und dann hat sich die Situation ergeben, als ich durch einen Zufall meinen jetzigen und auch heute noch einen Geschäftspartner kennengelernt habe, Oliver Bischoff. Wir haben uns damals wirklich, das war ein Zufall, getroffen über Bekannte von uns, also über seinen Geschäftspartner aus einer anderen Unternehmung und einen Freund von mir. Die haben sich bei einem Startup-Event hier in Berlin getroffen und so haben wir von unserer gegenseitigen Idee erfahren. Und dann habe ich mir gedacht, Mensch, dann haben wir Olli getroffen, wir sind ein paar Tage zusammen nach Paris, haben da uns ein bisschen kennengelernt und dann haben wir gesagt, okay, führt kein Weg dran vorbei, wir müssen jetzt einfach das zusammen machen. Ja. Man findet sonst nicht einfach jemand, der auch so verrückt ist und sagt, hey, die Welt braucht eine Dessertbar. So, ja, genau. Und ich dachte, diese Person treffe ich nie wieder, deswegen, wir machen das jetzt sofort. Ja, also es war eigentlich so im Prinzip eben ein Blind Date und hat gesagt, so, wir machen das zusammen.
Lass mal, ja.
Genau, das war im Dezember 2015, also November, Dezember 2015, genau. Mhm. Und dann haben wir im Juli, August 2016 dann das Coda aufgemacht.
Ja, ich glaube, es gilt jetzt noch, eine kleine terminologische Spitzfindigkeit aufzuklären. Ich habe jetzt vorhin das Wort Dessert-Restaurant erwähnt. Du hast jetzt dezidiert von einer Dessert-Bar gesprochen. Das heißt, Dessert-Bar war der ursprüngliche Plan, richtig?
Genau. Also weil es war auch damals so, ich habe immer in der Sterne-Gastronomie gearbeitet, auch zuletzt im La Vie mit Thomas Bühner.
Drei Sterne.
Genau. War auch super. Ich war da sechs Jahre Chef-Patissier. Das war meine beste Zeit. Irgendwie wusste ich, okay, ich kann auch nicht immer mein ganzes Leben lang als Patissier so in der Ecke von der Küche arbeiten. Und ich habe auch irgendwie das Gefühl gehabt, so, ich will irgendwie raus aus der Sterne-Gastronomie. Irgendwie was Lockeres, Casual, aber trotzdem mit dem gleichen Anspruch arbeiten. Und da habe ich mir gedacht, das wollen wir machen. Und das soll eben kein Restaurant sein, sondern eine Bar. Ja. Mhm. Wo man eben Dessert isst. Das war uns auch so ein bisschen unklar, was es genau wird, weil woher soll man das auch wissen? Man weiß nicht, was möglich ist.
Ich merke gerade, das war unbewusst, glaube ich, meine Frage. War euch überhaupt klar, was das genau sein soll, das Ding? Du sagst nein.
Nee, natürlich nicht. Also weißt du, das war einfach auch getrieben von einer Passion einfach. Wir stecken da wahnsinnig viel Leidenschaft rein, ohne genau zu wissen, was es ist. Aber wir haben einfach Bock zu, was anderes zu machen, was Außergewöhnliches zu machen, auch was Mysteriöses zu machen, was wir eigentlich gar nicht selber wissen, was bei rauskommt. Wir hatten natürlich auch einen Businessplan und alles durchgeplant, dass, wenn man sich überlegt, was wir damals auch geplant haben, an Pro-Kopf-Umsatz, ist eigentlich absurd, also niedrig gewesen, ja.
Aber sehr erfrischend, das zu hören, weil oft ist es ja genau das Gegenteil, was.
Ja, tatsächlich, genau. Ja. Aber natürlich auch mit dem, wir haben ja, bei uns war klar, okay, das ist, Fokus ist Getränke und Desserts, man kann einen Gang bestellen, man kann zwei, drei Gänge bestellen, so, es ist alles irgendwie offen gewesen. Man wollte ja auch viel ausprobieren. Wir sind auch da bewusst, natürlich haben wir jetzt nicht gesagt, hey, wir brauchen jetzt die beste Lage in Berlin und gehen hier jetzt in irgendwo hin, wo auch die Mieten hoch sind, sondern wir haben uns bewusst gesagt, wir suchen uns das irgendein Loch raus und machen da halt diese Bar rein. Das haben wir auch so gemacht. Es ist bis heute noch ein Loch von außen. Man erkennt ja auch gar nichts.
Mitten in Berlin-Neukölln, muss man sagen, ja, inmitten.
Mitten nicht tatsächlich. Es ist einfach so ein kleiner Zipfel, der nach Kreuzberg reingeraten ist. Man nennt das auch Kreuzköln.
Okay.
Eben von Kreuzberg und Neukölln ist so eine, ich meine, also diese Nordneukölln, auch Reuterkiez genannt, ist eh, sag ich mal, sehr, hat sich wahnsinnig entwickelt in den letzten 10 Jahren, also in den letzten 5 Jahren nochmal speziell, hat sich extrem entwickelt, also über die Gentrifizierung, so dass es ist auch nicht wieder zu erkennen, wie das eben früher war. Ja. Aber uns war halt bewusst, hey, wir sind ein Konzept, das sich entwickelt. Wir wollen auch einfach in der Gegend sein, die sich entwickelt. Deswegen soll das Neukölln oder Kreuzberg sein. Oliver war damals auch schon über 10 oder 12 Jahre in Berlin. Er kannte sich in Berlin auch besser aus. Er hat gesagt, ja, das muss eben Neukölln, Kreuzberg sein. Hat auch die Location damals dann gefunden. Und ja, die
Location wird lustigerweise, muss man kurz dazu sagen, in der Rezeption immer auch sehr prominent mit erwähnt. So dieses jetzt 2-Sterne-Restaurant, was da in einer Gegend ist, in der zumindest früher hauptsächlich Dönerbuden und so waren. Das, die Leute, das imponiert ganz vielen Leuten oder vorrangig Journalisten zumindest.
Ja, ja, also die Dönerbuden gibt es ja heute überall noch. Mhm. Aber trotzdem, es hat sich halt auch, es gibt in Neukölln mittlerweile wahnsinnig viele einfach handwerklich arbeitende Bäckereien, kleine Shops, kleine Läden, mittlerweile sehr, sehr, sehr viele gute kleine Restaurants, die findet man sonst in Berlin gar nicht so. Und Neukölln ist wahnsinnig hip und angesagt. Mhm. Sehr viele kleine Kaffeeläden. Natürlich Dönerläden noch nach wie vor. Es ist sehr, sehr Multikulti. Man hört eigentlich nur Englisch und alle möglichen Sprachen auf der Straße. Mhm. Ist auch ein bisschen dreckig so. Mhm. Klar, aber das gehört halt auch so ein bisschen dazu. Ja. Mhm. Und wir konnten da einfach von Anfang an unser Ding machen. Da hat sich niemand interessiert. Also ist auch heute noch so in Berlin. Du kannst einfach ganz auf die Straße rausgehen mit einem rosa Tütü, ja. Kannst da einmal einen Ringeltanz machen. Das interessiert einfach niemanden. Und das ist auch so, wenn du bei uns die Nachbarn gegenüber fragst, da weiß niemand, was wir machen. Ja. Ist auch gut so. Das erkennt man auch nicht von außen. Wir haben das von Anfang an, haben wir da auch relativ viel investiert. Oliver hat ja das ganze Interior-Design auch gemacht. Mhm. Und das ist halt, du stehst außen vor dieser schwarzen, jetzt auch komplett mit Graffiti vollgesprühten Fassade und kommst dann rein und bist in einer ganz anderen Welt. Mhm. Und wir haben einfach das, wo wir gesagt haben, wo wir am meisten sparen können, wo es am wenigsten auffällt, ist einfach die Fassade. Wir sind ja eh ein Abendkonzept. Die Leute sitzen drin und gucken ja von draußen den Laden nicht an. Ja. Deswegen haben wir draußen nie was gemacht und deswegen sieht das auch so aus, wie es ist. Das ist ein riesengroßes, rot-blaues, obszönes Graffiti. Mhm. Ich will das jetzt hier nicht sagen, was auf dem Graffiti steht. aber das sieht dann jeder, wenn er mal zu uns kommt. Das ist aber auch alles so natürlich entstanden und nicht irgendwie gewollt oder so. Und das ist eben authentisch und das finde ich auch das Schöne dran. So wie der ganze Laden. Wir haben nie gesagt, wir wollen jetzt irgendwie 1-2 Sterne oder irgendwie sowas. Das hat sich alles so ergeben. Ja. Und das kam alles so einfach zur richtigen Zeit dann, wenn es kommen sollte.
Also Dessertbar, das heißt, du hast gesagt, ich, Patissier, werde filigrane Desserts servieren, dazu schöne Getränke, Weine, Schaumweine etc. und das alles in einem Casual-Konzept. Mehr wusstest du nicht.
Genau, ich habe immer schon so, wie das eben in der Gastronomie ist, eine Neigung zu Getränken halt gehabt, vor allen Dingen Cocktails, das mich immer wahnsinnig interessiert. Ich bin auch da vor Jahren, damals auch bevor ich das Coda aufgemacht habe, auch an die Barschule, habe da einfach einen Kurs zum Bartender gemacht. Also ich bin jetzt kein Bartender, aber ich wollte trotzdem das einfach wissen, wie funktioniert die Bar, wie funktionieren Drinks, was gibt es da für Drinks und sowas, einfach so ein bisschen den Background der Bar verstehen. Mhm. Und ich habe früher immer schon versucht so Desserts, ich meine, das hat man ja, das war ja auch mal ein Trend einfach, dass man Desserts gemacht hat mit den Geschmäckern so von Cocktails, also mit den Geschmacksbildern von Cocktails. Und das war natürlich auch eine Sache, was ich wahnsinnig toll fand, einfach Spirituosen noch mehr mit in Desserts zu verarbeiten und einfach auch Desserts so den Geschmack von Cocktails zu geben oder sich auch daran zu orientieren. So habe ich eben damals auch in La Vie, ein Klassiker war damals die Fluffy Duck, was so ein kleines Glitschähnchen war, damals 2012 oder 2013 kreiert. Das war eben angelehnt an einen Cocktail, der heißt Fluffy Duck. Genau, und da haben wir eben damit den Zutaten von dem Cocktail dieses Entchen da so kreiert. Und das war eigentlich so auch mit eine Idee, das eben so zu machen, das heißt, dass so Cocktails und Drinks miteinander zu verschmelzen.
Ja. Ja,
das war auch so ein bisschen die Idee am Anfang.
Genau. Ja, also daher von dieser Vorstellung, von diesem Vorhaben kam jetzt mal der Begriff Bar. Ich glaube, was jetzt mindestens genauso interessant ist, ist dich zu fragen, was genau du denn unter Desserts vielleicht damals verstanden hast, und vielleicht heute auch verstehst. Ich weiß nicht, hat sich das geändert, dein Verständnis eines Desserts in diesen 6 Jahren? Aber was war damals dein Verständnis von Dessert?
Ja, im Prinzip, das Dessert ist halt ganz einfach zu sagen, in ein paar Worten, der süße Abschluss von einem Menü, das ist es ja auch. Ich meine, da kommt der Name ja auch her. Das Dessert kommt von desservir, das ist aus dem Französischen. Nach einer klassischen Menüfolge wird eben der Tisch desserviert, also komplett abgeräumt. Und dann wird diese süße Speise, was man danach isst, eben aufgetischt. Und daher der Name Dessert von desservieren. Ja. Mhm. Das ist ein bisschen so der klassische Ursprung von Dessert. Und das war auch so, daran haben wir uns auch orientiert. Natürlich ist das Ganze sehr dehnbar. Wir haben das Coda, da kommt auch der Name vom Coda her. Als Coda bezeichnet man den Ausklang eines Musikstücks. Das kommt aus der italienischen Musiksprache. So, das Coda, das ist so der Schweif, eben der Ausklang. So wie das klassische Dessert auch der Ausklang eines Menüs ist. Daher kommt eben unser Name. Wir wussten auch, es wird sich einfach alles so ein bisschen am Coda, also an dem Dessert aufhängen. Ja. Und dann haben wir das natürlich weiterentwickelt. Ja. Und damals war stark der Fokus, okay, wir machen Desserts, wir haben ja gesagt, wir machen experimentelle Desserts, die sonst gerade aus der Spitzengastronomie, der Spitzenpatisserie im Restaurant bekannt sind und wollen das runterbrechen, für jeden zugänglich machen, also die experimentelle Patisserie für jeden zugänglich machen. Und das haben wir auch gemacht. Man konnte ein Dessert bestellen für 5 € oder 6 € und dann konnte man einen Pairing-Drink dazu bestellen. Weiß ich nicht mehr, was das gekostet hat. Und dann konnte man 3 Stunden sitzen bleiben. Das haben die Gäste auch gemacht. Die haben sich halt dann manche das nachher auch geteilt und ein Glas kostenloses Leitungswasser dazu bestellt. Ja. Das hat noch gefehlt, dass jemand noch den Laptop auspackt und dann noch länger sitzen bleibt. Ja. Aber das kannte ich halt so nicht. Ich habe immer nur in der Sterne-Gastronomie gearbeitet. Ich kannte das nicht, dass jemand sich eine Speise bestellt und kostenloses Leitungswasser und dann 3 Stunden sitzen bleibt. Mhm. Aber das waren natürlich Sachen, mit denen hatten wir da anfangs nachher auch zu tun. So. Mhm. Was für mich war klar, die Leute kommen und die bestellen sich gleich das Fünfgang-Menü. Das hat sich auch in Grenzen gehalten, ja, weil das natürlich auch nicht jeder verstanden hat.
Genau, ich glaube, das ist ja auch das Faszinierende an dem Ganzen. Wenn ich höre 5 Gänge Desserts, dann sage ich, ja, Moment mal, wie soll ich denn das schaffen? 5 Gänge Dessert, also erster Gang eine Schwarzwälder Torte, der zweite Gang ist eine Crème Brûlée und der dritte Gang eine Île Flottante, so was.
Genau, ja.
Das ist es ja nicht und das war es ja auch nicht.
Genau. Also wir haben eben auch, aber ich muss ehrlich sagen, wir haben uns einfach nie Gedanken drüber gemacht, weil wir haben auch gewusst, okay, komm, wir gehen jetzt nach Berlin. Berlin ist sowieso super hungrig, die ganze Szene, die Presse, auf neue Konzepte. Das heißt, man macht da was Neues auf, da kriegt man erstmal die Aufmerksamkeit. Ja. Wir haben auch tatsächlich nie irgendwelche PR gemacht. Wir haben es auch immer geheim gehalten. Ich habe nie jemandem irgendwas gesagt, was wir genau machen, weil ich es einfach auch selber nicht genau wusste. Und dann war das auch so, wir wussten, okay, wir werden jetzt Pressemitteilung rausschicken. Wir haben ewig, muss ich auch sagen, wir haben ewig an einem Pressetext gearbeitet. Da haben 3 unterschiedliche Schreiber dran gearbeitet, weil wir einfach nie richtig darstellen konnten, was wir eigentlich, also wir wussten, ich wusste es schon, vom Gefühl einfach her. Ich habe immer ein Gefühl in dem, was ich mache und immer so eine Vision von mir, aber ich kann das dann auch nicht in Worte fassen oder jemandem richtig so erklären. Ich habe einfach immer das im Gefühl gehabt, was ich mache und was ich da entwickeln will. So. Und dann hatten wir, war ich natürlich auch in Kontakt und damals auch mit dem Kontakt mit dem Rolling Pin und dann gab es da gleich ein Interview, das war mit dem damaligen Chefredakteur und hab ich denen ein bisschen was erzählt, was wir machen und dann haben wir ausgemacht, dass er noch ein bisschen wartet mit der Veröffentlichung, aber das ging dann ein paar Minuten, dann war das nachher irgendwo online, so dass das Coda eröffnet. Ja, und das war auch der erste Artikel, den es über uns gab. Und dann
tatsächlich?
Genau. Also im Nachhinein bin ich da natürlich sehr dankbar. Ich habe mich damals extrem drüber aufgeregt, weil wir natürlich genau ausgemacht haben, dass das noch nicht veröffentlicht wird oder so.
Ja.
Aber mittlerweile kenne ich den Rolling Pin ja auch besser, genau. das war natürlich super. Das war der erste Artikel, das war ein super, der Bernhard hat das geschrieben, genau, das war ein super Artikel. Und daraufhin ging dann die Welle los. Dann hat die Berliner Presse ist drauf angesprungen, alle. Das ging viral auch im Internet. Und das war super, ja. Das ist halt der Patissier aus dem 3-Sterne-Laden macht jetzt hier eine Dessertbar in Berlin auf. Ja, das war super. Wir haben auch wirklich, wir mussten gar nichts machen. Wir hatten zum Glück gerade auch zu dem Zeitpunkt irgendwie angefangen mit einer Agentur, wo wir gedacht haben, okay, wir müssen irgendwie was machen. Da haben wir aber kein PR gemacht, sondern einfach, die haben gesagt, hey, ihr braucht so eine digitale Pressemappe. Ich so, ja, weiß nicht, was das ist, digitale Pressemappe irgendwie, aber lass uns das machen. Und hatten wir eben auf der Internetseite eine digitale Pressemappe. Das war halt super, weil dann, dadurch lief das alles von alleine. Alle Anfragen sind auf die Internetseite Presse, haben sich digitale Presse mit runtergeladen. Da waren Fotos drin, da waren eben Informationen über uns drin, den Pressetext, Konzeptvorstellung, alles. Und dann waren wir wirklich komplett überall, auch in jedem Magazin, so in dem ersten halben Jahr drin, auch in so einem Magazin, was im Supermarkt an der Kasse liegt, hier Mutti kocht am besten und so, überall wurde über die Dessertbar berichtet, aber halt eigentlich nicht ganz Dessertbar halt, ja, wie halt, wenn man sich halt vorstellt, Dessertbar, also konnte ja auch keiner richtig so deuten, was es ist. Manche dachten auch, wir sind eine Desertbar, also eine Art von einer Dschungelbar oder sowas.
Ah, okay.
Zum Thema Desert, also irgendwie Wüste jetzt Drinks gibt oder sowas, ja.
Also viel Sand.
Genau, richtig, genau. Sex on the Beach. Genau. Da war einfach immer extremer Erklärungsbedarf da, klar. Und das war auch immer so ein bisschen diese Schwierigkeit. Und dann haben wir auch gemerkt, okay, müssen wir den Leuten erklären, was sie machen sollen. Dann haben wir gesagt, ihr geht jetzt einfach irgendwo hin, esst abends, kommt dann zu uns und esst Dessert. Okay. Hat auch funktioniert. Die Leute haben immer reinweise über uns angerufen, gesagt, ja, wo sollen wir jetzt essen gehen und sowas. Und danach zu euch, ist klar. Dann haben wir irgendwie gemerkt, okay, die Gäste gehen vorher irgendwo essen, trinken dort eine Flasche Wein, kommen dann zu uns, sind dann eigentlich total voll und teilen sich dann noch ein Dessert. Mhm. Und da haben wir gemerkt, Mensch, das funktioniert auch nicht so ganz richtig. Wir müssen uns da noch ein bisschen Gedanken machen. Da haben wir gesagt, nee, wir müssen das so machen, dass die Gäste bei uns den kompletten Abend verbringen. Nicht irgendwo anders noch was essen gehen, sondern bei uns den kompletten Abend verbringen. Mhm. Und wir hatten damals auch schon von Anfang an gesagt, es gibt ein Zweigangmenü, ein Dreigangmenü, ein Fünfgangmenü. Es gibt immer schon, da kommen wir bestimmt später noch dazu, Pairing-Drinks, die abgestimmt sind auf die Speisen. Das haben wir auch nach wie vor heute noch, das Konzept. Und man kann eben eigentlich machen, was man möchte. So, dann haben sich manche Gäste eben, wie gesagt, ein Dessert geteilt und das Wasser zugetrunken. Die anderen Gäste haben gesagt, nee, ich nehme das Dreigang-Menü und noch das Fünfgang on top und mache mir jetzt mein Achtgang-Menü so. Das waren die Gäste, die halt richtig Bock hatten. Und dann haben wir gesagt, ja, genau, wir müssen, das muss ein Dinner sein, was wir anbieten. Das soll nicht einfach Dessert sein, sondern es muss ein Dinner sein. Mhm. Und da haben wir dann angefangen zu sagen, bei uns gibt's Dessert-Dining. Ja. Mhm. Weil wir gemerkt haben, wir können nicht die Gäste erst woanders hinschicken, Geld ausgeben und dann kommen die zu uns, haben ihr ganzes Geld ausgegeben und haben auch keinen Hunger mehr. Das macht keinen Sinn.
Ja.
Und dann haben wir gesagt, so, jetzt gibt es einfach fix im ersten Seating ein Menü mit, wo es 6 Gänge gibt.
Ja.
Und dann haben sich das die Gäste auch einfach gemacht und gesagt, okay, alles klar, ein 6er-Tisch reserviert, bestellt sich einmal das 6-Gang-Menü, jeder nimmt einen Gang und dann lassen die es der Reihe rumgehen und jeder probiert einmal. Und er hat gemerkt, ah, das kann nicht sein. Also es war echt immer die ganze Zeit dieses Missverständnis, was ich gar nicht
kannte. Diese Angst, dass man da einfach völlig überzuckert zusammen.
Ja, also auch, aber natürlich auch tatsächlich, weißt du, die Berlin ist ja jetzt auch nicht so, dass jeder das Budget hat oder das auch einfach gerne abends ausgeht, natürlich viel Geld ausgibt. Es war gar nicht unbedingt die Angst, jetzt wirklich was zu Süßes zu essen, sondern eher das, ich möchte möglichst ganz, ganz viel erleben, aber möglichst ganz, ganz wenig auszugeben.
Okay,
ja. Was ich ja verstehe, ist ja ein tolles Konzept, aber das funktioniert halt nicht. Genau. Und dann haben wir gemerkt, okay, dann haben wir gesagt, nee, wir müssen einfach ein paar mehr Regeln haben. Kann man sich vorstellen, Neukölln und Regeln, ein bisschen schwierig, aber wir haben gesagt, wir müssen das trotzdem durchziehen. Und dann haben wir einem da gesagt, so, es gibt jetzt, jeder, der reserviert, isst einmal diese 6 Gänge abends und hat die Pairing-Drinks dazu. Und dann kam niemand mehr. Niemand wollte sich das vorschreiben lassen. Das war wirklich auch ein bisschen ziemlich frustrierend. Alle kamen dann für das späte Seating, das wir dann auch hatten. Wir hatten ja immer schon auch bis spät offen, auch zum Teil bis 2 Uhr nachts. Und dann haben wir gesagt, okay, im späten Seating ab 22.30 Uhr ist alles offen. Da kann man auch à la carte bestellen, auch 2 Gänge essen oder auch das große Menü. Aber im ersten Seating haben wir das Dinner-Menü. Genau. Und da haben wir gesagt, da wollen wir wirklich wahrgenommen werden als Restaurant. Dann haben wir da eben auch, wie gesagt, auch den Namen umgestellt zu Coda Dessert Dining. Und da haben wir dann hatten wir noch den Namen gehabt und Bar. Ja. Den haben wir dann später auch gestrichen, weil wir einfach gemerkt haben, mit diesem und Bar kommt man einfach nicht klar, weil da erwartet man, dass man auch zu uns kommen kann und eben einen Drink nehmen kann.
Ja, ja.
Und wir haben dann einfach immer überlegt, okay, wie können, also wir haben gesagt, aufgeben kommt gar nicht in Frage irgendwie. Wir tüfteln einfach weiter und optimieren weiter. Und das war eben auch bei uns halt sehr gut. Wir haben immer noch offene Küche, auch ein kleiner Gastraum. Das heißt, man kann ja von der Küche, vom Pass auch alles einsehen. Man bekommt direktes Feedback. Man sieht direkt die Reaktion bei den Gästen. Mhm. Und dann haben wir gesagt, okay, damit wir wahrgenommen werden als Restaurant, hilft nur eins und das ist ein Michelin-Stern. Und dann haben wir uns zusammengesetzt und haben gesagt, so, und wir arbeiten jetzt daran, dass wir einen Michelin-Stern bekommen. Haben dann einfach ein paar Sachen umgestellt. Einfach gesagt, okay, wenn das Menü, was wir servieren, gleichzusetzen ist mit einem Dinner-Menü, warum soll man denn auch für ein Dessert-Restaurant oder für eine, damals ja irgendwie immer noch so Dessert-Bar, warum soll man nicht auch einen Stern für bekommen? Also irgendwo wusste ich halt auch, ich war ja auch ein halbes Jahr in Japan, habe da im Zwei-Sterne-Sushi-Restaurant Praktikum gemacht. Ich wusste auch, also mit bisschen warmem Reis und kalten Fisch drauf, kann man auch 1, 2, 3 Sterne bekommen. Ist auch kein klassisches Menü. Also es muss einfach ein Dinner-Menü sein. Dann haben wir das auch gemacht, bisschen ausgearbeitet, mehr herzhafte Komponenten auch rein. Aber trotzdem.
Aber war das dann weit weg vom Dessert-Gedanke oder war das doch auch Gerichte mit Dessert-Charakter?
Natürlich, das ist das auch heute noch. Also ist ja irgendwo eine Interpretation vom Dessert natürlich in den Kontext gesetzt. Man isst halt damals noch 6 Gänge, heute 7 Gänge und die sind einfach aufeinander abgestimmt, dass das trotzdem noch, was Kriterien angeht, Dessert ist. Mhm. Ich bin nach wie vor der Meinung halt, ein Dessert sollte sich nicht über den Gehalt an weißem Zucker definieren, sondern über vor allen Dingen die Emotionalität von der Speise, die Zubereitung, eben die Komponenten. Ein Dessert ist halt heiß, kalt, hat unterschiedliche Texturen drin, natürlich eine ganz andere Herstellungstechniken wie jetzt mehr herzhafte Speisen. Aber am Ende kann es doch nicht sein, dass jetzt nur der Gehalt von dem weißen Zucker über eine Speise entscheidet, ob es Dessert ist oder nicht. Weil dann ist auch viele Vorspeisen, die es irgendwo in anderen Restaurants gibt oder die es früher vor allen Dingen, also noch viel Stoffleber verarbeitet hat, waren ja zum Teil Vorspeisen auch süßer als wenn manche Desserts. Genau, das heißt, ich finde einfach, der Zuckergehalt oder die Süße von der Speise macht doch nicht das Dessert aus. Ja. Mhm. Und das ist vor allen Dingen, klar, die Technik, die Zubereitung, ich finde gerade der emotionale Teil, das Dessert einfach, finde ich, stärker einem an Kindheit erinnert als jede andere Speise. Ich meine, Omas Wurstgulasch ruft auch Kindheitserinnerungen vor, klar, aber ich finde jetzt gerade Süßspeisen haben doch eine stärkere Verbindung zu Kindheit und einfach die man einfach hat, zu dem wo man mit Erlebnissen verbindet. Ja. Genau. Also, auf jeden Fall.
Das war der Rahmen so ein wenig. Das war der Zugang zur Terminologie vom Dessert.
Genau. Und dann auf jeden Fall war das so, um nochmal darauf zurückzukommen, wir hatten dann, das kam halt gerade zur richtigen Zeit, 2016 aufgemacht, 2019 kam dann der erste Stern, genau. Und das kam auch plötzlich, das war auch super emotional, weil das halt wirklich, also da haben wir, ich habe halt gedacht, hey, das muss jetzt kommen, weil wir brauchen das auch, dass wir einfach endlich wahrgenommen werden als Restaurant. Das hat dann auch so funktioniert, der erste Stern kam und damit war dann das auch geschafft, dass unser Konzept im ersten Seating einfach auch angenommen wurde. Dann war es tatsächlich umgedreht. Alle Gäste wollten im ersten Konzept, also im ersten Seating kommen, auf das große Menü. Keiner mehr wollte für das späte Seating kommen. Ne? Mhm. Und dann haben wir es da auch ein bisschen angepasst und gesagt, okay, dann machen wir halt à la carte gar nicht mehr, sondern wir machen jetzt nur noch Menü. Dann gab es damals eben 6 Gänge im ersten Seating, 4 Gänge im zweiten. Heute sind das eben 7 Gänge im ersten Seating und 5 Gänge im zweiten Seating. Mhm. Genau. Mhm. Und ab da haben wir gemerkt, okay, das Ganze macht doch irgendwo Sinn. Ja. Mhm. Und da natürlich hat man immer zu kämpfen. Wir hatten auch damals dann zu kämpfen, wenn ich irgendwo einen Vortrag gehalten habe. Ich will es auch das nicht sagen, welcher Vortrag das war. Das war damals in der Schweiz, wo ich auf der Bühne ein bisschen auf die Schippe genommen wurde, wie ich das finde, dass der Michelin sich jetzt daran bereichert, dass so ein ausgefallenes Konzept wie das Coda einen Michelin-Stern bekommt. Also, dass jetzt der Michelin dadurch extreme Aufmerksamkeit bekommt und so. Das fand ich dann schon ziemlich hart, weil ich dann, jetzt haben wir es endlich geschafft, jetzt muss ich mich auch noch rechtfertigen.
Seltsam.
Dass so ein Konzept wie das Coda einen Stern bekommen kann, genau. solche Kommentare oder Fragen oder sowas haben sich dann erübrigt, als dann vor allen Dingen das Jahr drauf, schon 2020, der zweite Stern kam, Da haben dann auch Kritiker gemerkt, okay, ist vielleicht doch was dahinter, was da passiert.
Du hast jetzt vorhin, du hast es vorhin kurz angeschnitten, die Getränkebegleitung. Was war da der Zugang und inwiefern hat der sich verändert?
Genau, das war eben, für mich war immer klar irgendwie, wenn wir ein Dessert-Konzept machen, dann ist das nicht ein Kaffeekuchen-Konzept, also tagsüber, wo man jetzt wirklich halt Kaffee, Tee, sowas dafür zu trinken, sondern das muss richtig Spaß machen, das muss vor allen Dingen Atmosphäre sein, und das muss abends sein, und abends trinkt man jetzt nicht Kaffee, Tee, sondern dann trinkt man halt Alkohol. Und in klassischen Desserts hat Alkohol immer schon eine Rolle gespielt, also wenn man, heute ist es jetzt nicht mehr ganz so extrem, aber früher, wenn man irgendwo in eine Patisserie reingelaufen ist, gerade in der Küche oder sowas, gab es immer einen großen Schnapsschrank, wo alles Mögliche drinsteht. Ja, ja. So diese klassischen Spiritosen, mit denen man bäckt und Desserts macht und Pralinen macht und so. Mhm. Da war für mich klar, genau, wie Krebs-Sette oder Baba au Rum oder sowas, ist ja immer mit Alkohol zubereitet. Da war für mich klar, das perfekte Match zu Desserts ist Alkohol. Ne? Also tatsächlich hat es auch immer ganz gut zu mir gepasst. Und deswegen habe ich gedacht, wir machen Drinks dazu. Und da war noch nicht klar, okay, setzt der Drink zuerst da oder die Speise zuerst da. Das war noch ein bisschen offen. Das hat sich danach schnell auch so ergeben, dass wir gesagt haben, okay, es ist das Dessert da und wir machen einen abgestimmten Drink dazu. Wir hatten natürlich auch, ich hatte damals eigentlich null Ahnung von Wein, deswegen habe ich gedacht, okay, ich kann mich jetzt nicht einfach so mit Wein beschäftigen. Wir haben auch keinen Sommelier, leisten können wir uns das erst recht nicht. Wir machen eben unsere eigenen Drinks, unsere eigenen Pairing-Drinks und so war das schon immer die Idee, dass einfach Zutaten, die jetzt nicht im Dessert sind, in den Drink kommen und der Drink halt einfach zum Teil die Aromen widerspiegeln oder das Dessert eben ergänzt, dass es einfach so ist, wie die Soße an einem Salat oder an einem Gericht, gibt es halt den abgestimmten Drink dazu. Und das haben wir auch heute noch natürlich ein bisschen mehr ausgearbeitet, haben da auch genau unser System und unsere Auswahl an Zutaten, wie wir das machen. Weil ich kannte mich eben immer schon mit Drinks besser aus wie mit Wein, weil ich natürlich auch immer mehr Drinks eher getrunken habe als Wein früher. Heute ist das anders, aber damals war das so. Und ich ja eben auch den Bar-Background hatte, also ich habe halt die Bar mehr verstanden als jetzt Weine. Und da ist mir das auch leicht gefallen, da war ich dann auch richtig heiß drauf, die Drinks dazu kreieren.
Ja. Ihr habt aber jetzt eine dezidierte Weinkarte auch. Also Wein ist ja doch auch ein sehr präsentes Thema bei euch.
Genau, wie ich eben schon gesagt habe, heute interessiere ich mich mehr für Wein als für früher, genau. Ja. Das ist so, wir haben ja immer bei allem geguckt, was können wir mehr machen, wie können wir einen Schritt weitergehen. Und das war natürlich die Weinkarte, gehört auch dazu. Wir müssen das nicht, das ist natürlich irgendwo auch was Tolles. Man weiß das tatsächlich auch gar nicht so. Wir sind das auch immer wieder am Ausarbeiten. Wir haben jetzt vom Gold Millau auch eben das Emblem da bekommen, aus der gewöhnlichen Weinkarte noch mit dazu. Wir haben da so 300, über 300 Positionen, was jetzt für uns viel ist, aber jetzt für ein Restaurant sonst jetzt auch nicht so viel ist.
Ja,
damit mit dem Fokus eben auf Schaumweine, vor allen Dingen Champagner, Sake haben wir eine große Auswahl und vor allen Dingen Rieslinge eben. Wir haben auch andere Rebsorten, wir haben auch ein bisschen ganz wenig Rotwein drauf, aber der Fokus ist eben Schaumwein, Sake und Riesling. Genau. Riesling natürlich sehr viel von der Mosel, auch sehr viel Restsüße, war ein Kabinett, Feinherb, so in der Richtung, alles mit einer guten Jahrgangstiefe. Da haben wir einfach sehr viel, auch sehr viel Zeit rein investiert, das Ganze auszuarbeiten. Und da hatten wir auch immer schon unser letzter im Sommelier, der jetzt heute nicht bei uns ist, Pascal Kunert, hat mich da eben auch sehr tatkräftig unterstützt, nicht nur beim Trinken, sondern natürlich auch eben bei der Weinauswahl, vor allem mit der Beratung. Da bin ich ihm auch noch sehr dankbar für, der eben gesagt hat, die Weinkarte muss bei euch in unserem Restaurant Fokus Kabinett sein. Das als Koch gleise irgendwo auch im Nachhinein, sage ich auch logisch, aber als Koch trotzdem war das für mich nicht klar. Und das Mosel, da bin ich auch in die Mosel gefahren, habe mir da in 3 Tagen 14 Weingüter angeguckt und hab dann eben auch die Weinkarte so ausgebaut. Und wir haben, und das ist auch was Besonderes, wo wir eigentlich auch sagen schon ein bisschen stolz draus sind, als wir den zweiten Stern bekommen haben, haben wir keinen Sommelier gehabt, wir haben keinen Restaurantleiter gehabt, wir haben eigentlich kein Serviceteam gehabt, wir haben keinen Bartender gehabt, es haben alles Köche gemacht, die tagsüber in der Küche gearbeitet haben und abends eben die Bar gemacht haben und im Gastraum die Speisen serviert haben. Ja. Und Oliver, mein Geschäftspartner, saß tagsüber im Büro und abends hat er im Service mitgemacht. Und dann, als wir den zweiten Stern bekommen haben, da war ja dann auch der Lockdown, 2 Wochen später haben wir dann gesagt, so, das geht nicht mehr. Ich kann auch nicht mehr die ganzen Weine machen und die Drinks gehen. Wir brauchen jetzt ein komplettes Service-Team, Sommelier, Bartender. Und dann haben wir so das Team aufgestockt.
Du hast vorhin aber gesagt, das konntet ihr euch am Anfang nicht leisten. ist durch die Sternebewertungen, war das dann auch so, dass ihr mit den Preisen ein wenig hoch fahren konntet, dass mehr Gäste gekommen sind, dass es wirtschaftlich dann doch irgendwie machbar wurde, da Leute einzustellen?
Ja, also wir haben jetzt nicht gesagt so, juhu, wir haben jetzt einen Michelin-Stern, deswegen wären wir sofort doppelt so teuer. Mhm. Darum ging es gar nicht, sondern es ging einfach darum, hey, wir haben jetzt eine Planungssicherheit, wir können jetzt kalkulieren. Ja. Und das war halt vorher eben gar nicht möglich. Also du hast halt Reservierungen, wir hatten auch früher halt mehrere Seatings so, da hatten wir bis zu, weiß nicht, das höchste war mal 65 Reservierungen. Ich meine, heute machen wir wirklich maximal so 48 oder 50. Mhm. Und da weißt du halt nie, okay, essen die jetzt eben ein Dessert oder essen sie halt sechs? Ja, das war halt früher alles offen. Und das war eben auch gerade dieses Problem. Klar, natürlich hat sich dann der Preis auch immer Stück für Stück so ein bisschen erhöht, aber immerhin war dann halt klar, dieses große Menü wird angenommen. Und wir können dann einfach besser kalkulieren. Wir können sagen, so, wir haben jetzt so und so viele Gäste abends drin, die essen auch das Menü. Dann weiß man, pro Kopf hat man schon so und so einen Umsatz.
Ja,
dann konnten wir einfach ganz, ganz anders kalkulieren. Das war vor allen Dingen wichtig. Also Stern war nicht wichtig für mein Ego, überhaupt nicht. Mhm. Vorher waren meine Desserts ja 3 Sterne wert, plötzlich waren es ja nur noch 1 Stern wert. Quatsch. Aber das ist natürlich für das Konzept gewesen und einfach dass wir damit einfach, das war einfach wie so ein Stempel, so, okay, das ist ein Restaurant und da isst man jetzt das. Und das ist auch klar, natürlich, sobald so irgendein Restaurant einen Stern hat oder sowas oder auch 2 oder 3, dann macht man sich jetzt nicht so Gedanken, das stellt er sich in Frage, sondern sagt, ja, ich gehe jetzt da hin und das ist das Konzept da und das mache ich jetzt so.
Ja. Genau dafür sind ja die Kids auch da, muss man ja auch sagen. Das ist ja genau der Sinn und Zweck eines Kids.
Genau. Ja. Und das ist eben auch für uns das war einfach wichtig für das Konzept. Ist so. Ich meine, es gibt andere Restaurants, absolut verstehe ich auch, die sagen, hey, wenn wir einen Stern bekommen, das schadet uns eher, wenn das jetzt ein Casual-Konzept ist. Mit Sicherheit, weil dann so eine Schwellenangst entsteht. Mhm. Aber wir haben natürlich auch Gäste gebraucht, die in die Sterne-Gastronomie gehen, die das verstehen, was wir machen und auch wertschätzen. Mhm. Und das ist auch ein Punkt, was wir von Anfang an unterschätzt haben, ist, dass einfach auch der Preis den Wert definierte. Also wir haben immer mit jeder Preiserhöhung, klar haben wir auch irgendwo Gäste verloren, die sich das dann nicht mehr leisten können, aber es hat einfach, wir haben dadurch einfach, die Nachfrage hat sich eher erhöht, weil es dann plötzlich, weil vorher, wir waren ja wirklich unverschämt preiswert am Anfang. Ja. Mhm. Da haben einfach auch manche gedacht, ja, für den Preis kann das halt vielleicht nichts sein. So.
Ja,
und, und dann haben wir, ja, also das haben wir dann, also erstmal, wir haben uns immer sehr zurückgehalten mit Preiserhöhungen, aber dann nachher irgendwann so einfach durchgezogen, weil das ging dann auch nicht mehr anders.
Mhm. Ihr seid dann eben auf das 7-Gänge-Menü gegangen. Habt ihr da viel Leute, die da zum ersten Mal kommen und sich denken, okay, ich habe keine Ahnung, was mich erwartet? Und du hast jetzt gesagt eben auch, also ihr habt ja eben diese offene Küche und kriegt ja auch immer sehr viel direktes Feedback. Wie ist denn das Feedback so, seit ihr die 7 Gänge habt?
Super, wir haben ja immer extra, also ich bin ja wirklich sehr, sehr lange, ich bin jetzt heute nicht wirklich jeden Tag am Pass, weil ich es einfach nicht mehr schaffe, weil ich jetzt seit Corona einfach bin, Wahnsinnsorganisation und Verwaltungsaufwand. Mhm. Sonst war ich halt immer am Pass und habe halt jeden Tag mir das Feedback von den Gästen angeguckt, mit den Gästen auch immer gesprochen. Und dieses direkte Gästefeedback ist eigentlich auch so das gewesen, wie wir auch diesen Erfolg hatten. Da zum einen, dass man in der Küche ein gutes System hat, aber zum anderen, dass man halt sofort Gästefeedback umsetzt. Mhm. Das geht nicht darum, dass das, was der Gast einem sagt, sondern vor allen Dingen, ich gucke mir halt dann, haben mir immer Gäste angeguckt, wie sie essen, wie sie mit den Speisen umgehen. Ja. Man sieht da schon sehr viel am Gesichtsausdruck und alles. Das konnte ich natürlich, ich bin also halt so ein bisschen auch so ein Control-Freak und konnte das immer sehr gut beobachten. Mhm. Da konnten wir halt sehr schnell reagieren. Das ist auch heute noch eine Stärke von uns, dass wir einfach in vielen Sachen immer sehr schnell reagieren. Wenn wir irgendwo merken, irgendwas passt nicht oder so, das heißt auch jetzt im Team oder eben auf dem Teller oder sowas, dann reagieren wir immer sehr schnell. Und das haben wir da auch immer gemacht. Und so haben wir dieses Konzept eben ausgearbeitet. Wir ziehen nicht einfach irgendwas durch oder machen halt irgendwas so, sondern gucken, dass das einfach auch funktioniert. Ja.
Ich meine, wenn man sich so die Speisekarte anschaut, die Gänge, da ist von gelber Tomate mit Kichererbsen und Zitronen bis hin über eine Raclette-Waffel mit Kimchi und Joghurt. Es mutet, man fragt sich, ist das jetzt ein Dessert, ist das kein Dessert? was sind bei dir dann so die Elemente, die daraus dann doch ein Dessert machen?
Ja, ich meine, ich bin das gewohnt, dass ich mich dafür rechtfertigen muss, aber das ist, wenn ich Speisekarten woanders lese, ja. Da ist Wassermelone in den Vorspeisen, da sind ja. Erdbeeren im Hauptgang, da ist Schokolade in der Vorspeise.
Muss ich auch Gänsestoffleber, ganz zu schweigen, ja, wo natürlich auch viel.
Ja, genau, so da ist auch Elemente sehr viel Süße drin. Genau, ja. Da ist auch so, wo ich dann auch frage, ist das eine Vorspeise? Ist das ein Hauptgang so? Es muss sich auch kein Koch für einen Hauptgang rechtfertigen. Deswegen, warum muss ich mich für meine Interpretation vom Dessert rechtfertigen? Ja. Das war immer so meine Meinung, wo ich auch ziemlich selbstbewusst war. Jetzt versteht natürlich auch nicht jeder meinen Gedankengang. Ja.
Aber ich verstehe es sehr gut.
Tomate ist so. Die Tomate ist auch kein Gemüse, also die Tomate ist auch eine Frucht. Ich kann auch sagen, warum haben die Köche uns diese Frucht geklaut? Die gehört eigentlich ins Dessert. Eignet sich trotzdem sehr gut fürs Dessert. Und es gibt halt, wenn man sich halt ein bisschen umguckt, es gibt halt zum Beispiel in Korea gibt es auch klassisches Dessert mit Tomate gemacht. Es gibt in Italien, Griechenland, Türkei, Desserts mit Aubergine, ja. Also gerade in Italien, Melanzani al Cioccolato.
Ja.
Zum Beispiel, ist es nicht irgendwie fancy oder modern, es ist ganz klassisch, so. Leider kennt halt nur jeder Creme Brûlée, Tiramisu und so ein bisschen die gängigen Sachen, aber es gibt da halt noch viel mehr, ja. Es gibt auch in der Türkei ein Dessert aus der osmanischen Zeit, das ist mit Hühnerbrust gemacht. Ja. Ist ja wirklich ein Dessert. Ist nicht einfach ein süßer Hauptgang, sondern ist ein Dessert. Und da kann man heute, also wenn man nach Istanbul geht, unbedingt in einen Pudding-Shop und Tavuk Gökçü heißt das im Essen. Ja, total beeindruckend. Ja. Mhm. Ist einfach aus einer Zeit, und da sind die viele Sachen aus einer Zeit entstanden, wo man gewisse Sachen nicht zur Verfügung hatte oder gerade das zur Verfügung hatte. Vielleicht eben ein bisschen Milch, ein bisschen Zucker und halt vielleicht eine Hühnerbrust übrig. Ja. Und dann hat man halt ein Dessert draus gemacht, ein bisschen Zimt drüber gestreut und hat sich bis heute gehalten. Ja. Mhm. Genau, und das ist so, ich kann ja nichts dafür, dass viele Gäste nur Tiramisu, Erdbeereis und Creme Brûlée kennen und das als Dessert, das für die Dessert ist. Es gibt einfach noch viele andere Sachen.
Ja. Ich glaube auch jeder, weil du das jetzt auch erwähnt hast mit den zuckerhaltigen Sachen. Also wenn ich mir zum Beispiel vorstelle, was da bei den also Barbecue-Tutorials oder Barbecue-Videos, was die Amis da für Zuckermengen auf ein Roastbeef hauen zum Beispiel, ist ja eigentlich, also da ist sicher mehr Zucker drin pro Kopf gesehen als in jeder Mehlspeise, wie man in Österreich sagt.
Ja. Aber natürlich, also ich meine, ich will jetzt auch nicht, ich kann es auch nicht sagen und das will ich auch nicht, alle müssen Dessert machen, so wie wir das machen. Bei uns ist das, Dessert muss man jetzt ganz wichtig immer im Kontext sehen. Einmal ist das jetzt eine Süßspeise, die jetzt in der Konditorei hergestellt wird und für nachmittags zum Essen ist, oder ist das jetzt ein Dessert wie bei uns in einem ganzen 7-Gang-Menü, wo es eben auch mal eine herzhafte Komponente drin gibt? Ist das jetzt ein Dessert, was am Mittags ist, wo man vielleicht nur 3 Gänge hatte, oder ist es abends in einem großen Menü so? Das kommt immer drauf an. Das muss man eben mit berücksichtigen. Und bei uns ist natürlich einfach weniger Zucker drin, weil man 7 Gänge isst. Und deswegen, das funktioniert nicht, wenn man bei uns jetzt einen Gang rausnimmt und den woanders in ein anderes Menü reinpackt. Ja.
Habt ihr oder kochst du überhaupt mit raffiniertem Zucker? Ist da überhaupt irgendwo raffinierter Zucker?
Ja, das ist eben so eine Sache, es ist eben so, dass wir auch am Anfang gesagt haben, als wir gesagt haben, wir wollen einen Michelin-Stern, habe ich mal auch überlegt, okay, was macht das eben aus? Klar, habe ich auch vorhin schon gesagt, im Restaurant ist ein Konzept, wo man eben Dinner essen kann in einem richtigen Menü, so muss das eben sein. Dazu kommt aber noch, das reicht natürlich nicht aus, man braucht natürlich noch sehr, sehr gute Zutaten. Jetzt, wenn man über gute Zutaten im Dessert spricht, über was spricht man da? Dann spricht man über diese großen Marken wie die französischen Schokoladenhersteller oder Firmen, die Fruchtpürees in Containern anbieten, gefroren oder sowas. Das sind dann hochwertige Zutaten im Dessert, weil man sagt, hey, man hat doch eine gute Marke und sowas. Ja, verarbeitet das, was alle verarbeiten, auch das, was andere im Dreschen-Restaurant verarbeiten. Und das sind halt ja keine hochwertigen Zutaten. Das ist eine bekannte Marke mit einem hochwertigen Marketing. Ja. Und da haben wir gesagt, ja, wir wollen alles anders machen. weil wir haben kein Fleisch und Fisch. Wir können nicht irgendein teures Produkt irgendwo aus Japan einfliegen lassen. Klar könnten wir auch Erdbeeren einfliegen lassen, das wollen wir aber nicht. Wir wollen einfach mit Produkten arbeiten. Und wir wollen, das ist auch ein Thema, wo ich jetzt bei der Rolling Pin Convention da ein bisschen genauer drüber erzähle. Wir wollen einfach hochwertige Produkte und die ursprünglich verarbeiten, also keinen weißen Zucker zusetzen, sondern Produkte verarbeiten, die Süße mitbringen. Genauso wie man beim Kochen eben Produkte verarbeitet, die eine Würze, also Umami, mitbringen und nicht einfach Glutamat zusetzt. Und so wollen wir nicht einfach Zucker zusetzen, sondern wir arbeiten mit Produkten. Das kann auch ein Honig sein, aber der halt eine eigene Süße mitbringt und die Süße natürlich vorkommt. Das ist ja gerade Honig, ist das die tatsächlich der einzigste und älteste natürliche Süße, die so in so einer krass konzentrierten Form vorkommt. Und es geht einfach darum, alles, was süß ist, ist Zucker. Das ist klar. Ansonsten kann nicht irgendwie was süß sein. Aber es geht darum, wo der halt herkommt und dass der halt natürlich ist. Und so machen wir eben auch unsere Schokolade selber. Mit dem Grund, dass wir sagen, okay, in der Schokolade ist halt, da kam es auch her, ist halt weißer Zucker drin oder selbst auch weißer Rohrzucker. Ja. Wir wollen das selber machen. Außerdem wollen wir mit Kakaobohnen arbeiten. Wir wollen genau wissen, wo die Kakaobohnen herkommen. Wir wollen die selber rüsten, weil wir wollen die vielleicht jetzt, dass sie genau den und den Geschmack haben. Deswegen wollen wir das selber kontrollieren. Mhm. Hat ja auch ein bisschen was mit meinem Kontroll Wahnsinn zu tun, genau. Einfach, ja, aber der Ansatz war einfach, Sachen anders zu machen. Wir wollen nicht, ein Marketing einkaufen von einem Schokoladenhersteller, sondern wir wollen Kakaobohnen einkaufen. Das ist genauso, man will nicht, wenn man Kartoffelpüree macht, nicht ein Pulver einkaufen, das andere, sondern man will die Kartoffel selber schälen und damit ein Püree machen. Man will sich damit auseinandersetzen, was so eine Kartoffelsorte ist, also um den Vergleich zu bringen jetzt aus der herzhaften Küche. Und so will ich eben auch mit einem Produkt arbeiten, das ist nämlich die Kakaobohne. Und das habe ich auch erst kapiert, als ich, das ist auch schon 8 Jahre her, in Ecuador und Peru war, Kleinbauern besucht habe. Und da gemerkt habe, hey, eine Kakaobohne ist ja wirklich was ganz anderes wie die Schokolade, die man im Beutel kennt. Und das ist eben sowas. Heutzutage hinterfragt man das mehr. Früher hat es doch kein einziger Patissier oder Koch oder Konditor irgendwie mal hinterfragt, was ist denn Schokolade eigentlich, wie wird das hergestellt? Für jeden war so, nee, das ist ein Tabuthema. Schokolade überlege ich gar nicht erst, wo das herkommt oder wer die Kakaobohnen erntet und die kommt einfach aus der Tüte fertig. Oder die kommt von der und der Firma. So, das wurde ja damals auch einfach aus dem Menü geschrieben. Das ist heute jetzt ein bisschen anders, Und da habe ich einfach gemerkt, Kakao hat Charakter, auch Ecken und Kanten. Und das ist das, was ich auch im Dessert auf dem Teller auch zeigen will. Und das ist auch was ich eben essen will. Ich will nicht eine Tafel Schokolade haben, die ich in 2 Minuten inhalieren kann, sondern ich will ein Produkt haben, das ich schmecken kann. Und wo ich weiß, wo das herkommt. Und so haben wir dann angefangen und haben gesagt, okay, jetzt gucken wir mal, wie kann ich vielleicht einfach Schokolade selber machen? Dann haben wir gesagt, okay, wir nehmen jetzt einfach ein paar Kakaobohnen, schälen die und schmeißen die mal in den Mixer rein. Das haben wir auch gemacht, hat auch funktioniert. Dann haben wir die 10 Minuten im Mixer laufen gelassen, haben wir dann nach 2 Wochen auch einen neuen Mixer kaufen müssen, aber es hat funktioniert. Wir haben damit Schokolade hergestellt. Die war auch sehr fein, also es funktioniert tatsächlich, gerade wenn man jetzt auch die schon geschälten Kakaobohnen schon kauft, so Nips, schmeißt die in den Mixer, geht auch nicht mit jedem Mixer, ich will jetzt hier keine Schleichwerbung machen. Es geht vor allen Dingen gut mit dem Mixer, der auch für, wo die Staubsauger sehr bekannt sind. Nur den muss man auch irgendwann neu kaufen, aber damit kann man das 10 Minuten laufen lassen, hat man eine sehr feine 100%ige Kakaomasse, da kann man auch Zucker zugeben und sowas, das funktioniert auf jeden Fall sehr gut. So haben wir angefangen, damit haben wir Schokoladenmus gemacht, Schokoladencreme, Eis, alles Mögliche. Und dann haben wir irgendwann gesagt, okay, wir kaufen jetzt mal so einen Steinwalze, das ist noch ein bisschen günstiger als dieser Mixer, das geht nicht so schnell kaputt. Und seitdem, das ist jetzt, seit 5 Jahren machen wir das, sind wir da auch komplett unabhängig und machen unsere eigene Schokolade, alles selber. Mittlerweile Milchpulver selber, wo wir eben Quark von einem kleinen Hof aus Brandenburg eben selber trocknen und damit dann ein Milchpulver machen, sozusagen Quarkpulver und damit eben auch Milchschokolade machen und so. Das ist ganz, ganz spannend. Also wir verzichten einfach und deswegen auch keinen weißen Zucker auf industriell verarbeitete Produkte. Das ist so im anderen Restaurant möchte man auch nicht irgendwie ein Stück Fleisch vorgegart schon fertig sous vide kaufen und das nur noch auf den Grill legen, sondern man arbeitet auch mit dem Rohprodukt und so wollen wir einfach auch mit dem Rohprodukt arbeiten. Und das ist auch das, wo wir 1 oder 2 Sterne für bekommen haben. Nicht, dass wir irgendwelche fancy Sachen auf den Teller legen, sondern weil wir eben mit den Produkten arbeiten, so einfach einen ganz anderen Ansatz haben. Natürlich sind die Sachen auch anders. Das ist auch gerade das, was wir wollen. Denn es ist sonst, wenn einfach jeder Patissier auf der ganzen Welt mit den vorgegebenen Rezepten arbeitet von den großen Firmen, mit der gleichen Schokolade arbeitet, mit dem gleichen Fruchtpüree arbeitet und eben, wie gesagt, mit den gleichen Rezepten kommt. Am Ende nimmt jeder noch ein bisschen eine andere Silikonform, aber es kommt das Gleiche bei raus. Mhm. Und jeder nimmt halt die Silikonform, die angesagt ist, und noch die Garnitur, die angesagt ist. Am Ende kommt, egal wo ich bin, ob in Berlin, in Paris oder in Tokio, es kommt immer irgendwo das fast das Gleiche raus, weil jeder die gleichen Sachen nimmt. Und das ist halt in der Küche nicht so. Da hat jeder andere Grundprodukte und verarbeitet die nochmal anders. Mhm. Und das war halt der Ansatz, wo wir gesagt haben, wir müssen die Sachen anders machen. Wir wollen das sehr so machen, wie man Vorspeise und Hauptgerichte zubereitet. Oder wir sehen die einfach auf dem gleichen Level wie Vorspeise und Hauptgerichte. Ja.
Hast du das Gefühl, dass die Rolle, die Figur des Patissiers sich stark gewandelt hat in den letzten, sagen wir, 10, 20 Jahren? Oder eher nicht, im Sinne von, ist da zu wenig Bewegung ins Spiel im Gegensatz zu den Köchen? Wie siehst du das?
Ja, also natürlich, Patissiers ist so, haben dann irgendwann mal gemerkt oder in der Küche gemerkt, dass man als Patissier auch nicht so viel Perspektive hat. Dadurch sind Patissiers auch rar geworden. Und immer alles, was sich rar macht, bekommt der Aufmerksamkeit. Mhm. Das ist mit allen so. Das ist auch mit Tierarten, die aussterben oder so. Mhm. Bekommen meistens erst dann die Aufmerksamkeit, die richtige, wenn sie ausgestorben sind. Mhm. Und so ist das Gleiche wird auch mit dem Service passieren. Da gab es früher nicht so die Aufmerksamkeit. Jetzt, wo er rar wird, gibt es mehr Aufmerksamkeit für den Service. Ja. Ja. Und das ist zum einen natürlich, hat man gemerkt, okay, Patisserie ist mehr als nur einfach irgendwie was Süßes auf den Teller legen. Aber zum anderen natürlich hat man gemerkt, hey, wenn man jetzt wirklich die ganze Zeit immer die Köche Desserts machen, dann kommt da, ist es auch nicht viel besser. Deswegen man braucht schon Patissiers. Mhm. Ja. Ja, natürlich, und das wird jetzt auch mehr, man muss auch wirklich dazu sagen, Instagram oder gerade Social Media hat halt sehr viel dazu beigetragen, dass die Patisserie so bekannt ist, aber allerdings gerade die visuell geprägte Patisserie hat halt sehr viel dazu beigetragen, also kunterbunte Macarons und Schaustücke, so. Was jetzt ja nicht Patisserie ist, was auch nicht durch den Magen geht, was ich jetzt auch nicht besonders toll finde, aber das ist halt das, was Patisserie und Patissiers auch vor allen Dingen in den Social Media bekannt gemacht hat. Ja. Was schade ist, weil bei der Patisserie kommt es immer auf Farben drauf an, immer auf bunte Farben, die natürlich zugegeben werden. Ja.
Ich wollte gerade sagen, also ist das nicht auch so ein wenig Segen und Fluch, dieser Hype auf Plattformen wie zum Beispiel im Instagram, wo man dann da diese wunderbar roten Erdbeer-Gelee-Überzüge auf den großen Torten sieht und diesen, weiß ich nicht, also wir kennen ja alle diese Videos und diese Fotos, schaut unheimlich lecker und toll aus, aber engt das nicht ein wenig die Vorstellung von Patisserie ein?
Auf jeden Fall, ja. Aber es ist halt immer, man ist ja irgendwo immer ein bisschen, oder der Betrachter ist immer ein bisschen sensationsgeil. Das heißt, es muss halt immer was passieren, was man eben nicht kennt. Und es muss halt immer was zu bewundern sein. Ja, ja. Und so gibt's auch ja eben die TV-Formate, wo ich auch mitgemacht habe als Juror, wo halt eben das Visuelle im Vordergrund steht. Das ist irgendwo auch schade, dass natürlich auch das bei Social Media so eine extreme Aufmerksamkeit bekommt und es nicht tatsächlich richtig um das Produkt geht. Mhm. Aber das ist, denke ich mal, wird sich jetzt, das geht auch von alleine. Ich meine, Trends kommen und gehen. Das war ja ganz, ganz früh natürlich ein extremer Trend und angesagt, wo es noch ganz viele Wettbewerbe gab, wo man Schaustücke gemacht hat und so. Dann heute ist das natürlich, geht das ethisch einfach auch nicht mehr, dass man da jetzt irgendwie ein großes Schokoladenschaustück bastelt, das jeder anguckt, dann schmeißt man es nachher weg. Das geht ja auch nicht anders, man kann es ja nachher auch nicht mehr essen. Gerade aus hygienischen Gründen auch nicht. Und das wird auch wieder ein bisschen vorbei sein. Das ist jetzt auch gerade Fernsehen, es gibt eben auch im Streamen gibt es ja solche alle möglichen Sendungen, wo es eben auch gerade um so Schaustücke geht und sowas. Das ist ja gerade wahnsinnig angesagt. Aber das wird eben auch wieder gehen und es wird auch mehr Desserts geben oder vor allen Dingen Patisserie, wo man hinterfragt, was man da einfach verarbeitet. Das habe ich vor 5 Jahren mir schon gesagt, dass das kommen wird. Es kommt langsam Stück für Stück, aber es ist natürlich schon auch mehr und mehr wichtig, was denn einfach im Dessert verarbeitet ist. Ansonsten beim Frühstück ist es schon so, da muss es ein Bio-Ei sein, beim Dessert darf es immer noch das Tetra-Ei sein. Ja, ja. Aber das wandelt sich auch. Man hat es auch geschafft, einfach die Schokolade zu hinterfragen, da auch ein bisschen mehr dazu zu sagen zur Schokolade. Es reicht jetzt nicht mehr, dass man einfach nur sagt, das ist jetzt hier eine Bitterschokolade, sondern da gehört ein bisschen mehr dazu. Das braucht einfach auch ein bisschen Zeit und das entwickelt sich ja. Und natürlich, man hat gemerkt, dass man einfach nicht mehr so viel Dessert essen kann, wenn man sich nicht mehr so viel bewegt. Und wenn jetzt der Patissier-Konditor oder Koch eben trotzdem Dessert verkaufen möchte, dann muss er sich eben auch Gedanken machen, wie kann ich das denn machen, dass das bekömmlicher ist, dass man davon mehr essen kann, dass es jetzt nicht immer eine Sünde ist, sowas zu essen. Und dann ist man gezwungen, einfach Süßspeisen auch weniger süß und ein bisschen leichter zu machen.
Geht es in die Richtung, hast du das Gefühl, also dass in der Patisserie die Speisen einerseits ein wenig in Zukunft jetzt bekömmlicher sein werden und andererseits das, was du vorhin erwähnt hast, diese Produktqualität, auch diese Transparenz, so diese Schokolade muss halt, es darf halt nicht mehr irgendeine Schokolade sein, so wie beim Fleisch will der Kunde, der Gast dann auch wissen, woher kommt das, wie wurde das verarbeitet. Ist das so ein wenig der Trend, den du siehst in der Patisserie?
Absolut, ja. Also ja und nein, es ist absolut der Trend, dass man bekömmlichere Süßspeisen macht, ist ja auch gerade schon mit dem vegan, glutenfrei und sowas, geht ja alles in die Richtung, dass man da, zum einen, manche Menschen das sagen, ich möchte jetzt glutenfrei oder vegan ernähren, manche müssen das, manche wollen das. Das Problem ist nur, dass das halt dahin geht, dass man versucht, sich besser zu ernähren, aber das funktioniert dann meistens, man hat ja den gleichen Anspruch, also zum Beispiel jetzt eine Mousse oder eine Creme oder ein Croissant oder sowas muss ja trotzdem gleich gut schmecken. Das darf ja nicht anders schmecken. Es muss ja nur vegan und glutenfrei sein. Ja. Das funktioniert dann meistens nur über Zugabe von Stabilisatoren und irgendwelchen chemischen Sachen oder irgendwelchen Mehlen, die stark verarbeitet sind. Und das ist halt das Problem. Also es bringt halt nicht so viel, wenn man sich jetzt zuckerärmer ernährt und fettarm und vielleicht glutenfrei und vielleicht vegan, aber dafür einfach wahnsinnig viel Zusatzstoffe und Stabilisatoren und alles Mögliche zu sich nimmt und auch noch Farbstoff, weil jetzt kein Ei drin ist und deswegen muss es aber trotzdem leicht gelblich sein. Ja. Das sehe ich halt wahnsinnig kritisch. Wir machen das eben bei uns gar nicht. Wir arbeiten ja eben, wie ich vorher schon gesagt habe, komplett natürlich. Also wir haben halt ein biologisches Johannisbrotkernmehl, das wir einsetzen für Eis, aber sonst diese ganzen Pülverchen und Dextrosepulver und Glukosepulver und weißen Zucker und was sonst die ganzen Bindemittel und Geliermittel und auch Placentin, was es alles gibt, das verarbeiten wir nicht, weil es einfach stark industriell verarbeitet ist. Und das wollen wir gerade nicht, weil ich habe ja auch eine gewisse Verantwortung dem Gast gegenüber und ich will nicht, dass jemand ein 7-Gang-Dessert-Menü isst und der nachher ganz viele ungesunde chemische Sachen zu sich nimmt. Deswegen verzichten wir da komplett drauf. Ja.
Du hast vorhin das, wir haben das vorhin kurz angesprochen, die Patissiers sind einerseits vermehrt im Blick, aber auch, weil sie so rar geworden sind, du hast gesagt, so ein bisschen die Aufstiegsmöglichkeiten und so, das ist dann in der Patisserie oft ein wenig begrenzt. Wie schätzt du die Zukunft jetzt mal für die Sterne-Gastronomie ein, die du ja auch sehr gut kennst aus deiner früheren Karriere? Wird die Position des Patissiers in vielen Sterneküchen und in vielen gehobeneren Restaurants eher dezimiert oder ist das schon was vielleicht wieder aufgestockt wird auf längere Zeit oder sich auf einem tiefen Niveau einpendeln wird. Wie siehst du das?
Ja, es hat sich das natürlich so ergeben, dadurch, dass Patissiers rar geworden sind, weil es ist eben so, Patissiers wurde selten eine Perspektive irgendwie gegeben. Das heißt, sie sind dann irgendwie im Restaurant, also sind entweder ein Koch oder ein Konditor, der halt dann zum Restaurant-Patissier mutiert ist, irgendwo in der Ecke arbeitet und selten hat sich, oder wenige Köche haben dem Patissier einfach dann auch die Bühne gelassen, die sie verdienen. Ich hatte die Chance, Thomas Bühner, als ich bei ihm La Vie gearbeitet habe, nie gesagt, das Dessert ist von ihm, sondern gesagt, hier, das Dessert ist eben von René Frank. Und das habe ich wahnsinnig geschätzt. So hatte ich einfach auch, bin ich auch lange dort geblieben und hatte die Möglichkeit, mich einfach auch zu entwickeln. Und das würde ich mir halt noch mehr wünschen von Köchen. Also ich meine, man kann sich nicht wundern, wenn der Patissier dann weggeht und sagt, jetzt mache ich irgendwo was anderes oder arbeite dann doch als Koch, weil man einfach merkt, hey, ich habe keine Chance, mich irgendwie zu beweisen, weil der Koch lässt mich einfach nicht an sich vorbei. Mhm. Und dann haben viele auch gemerkt, okay, ich brauche halt kein Patissier, weil am Ende die ganzen Sachen, was der macht, ist eh keiner mehr, weil eh alle voll sind. Da muss man es den Gästen noch einpacken zum Mitnehmen oder es bleibt auf dem Teller liegen oder die Gäste sind nachher viel zu voll. Mhm. Und dann hat sich das extrem dazu entwickelt, sowieso, es gab ja mehr so diese Patisserie oder Desserts, die mehr so in der Küche auch orientiert sind, auch dann auch mehr zubereitet sind wie jetzt herzhafte Speisen oder fast schon auch wie Vorspeisen. Mhm. Aber es wird mit Sicherheit wieder das Handwerk verlangt werden, ja. Im Restaurant. Einfach wirklich dieses Desservier, also wo sich nach dem Hauptgang einfach was ändert. Mhm. Weil wenn man nach dem Hauptgang einfach weitermacht, fast wie das Menü gestartet hat mit einer Vorspeise, dann ist es ja auch kein Ausklang, ist auch keine, da passiert ja nachher nicht viel im Menü. Deswegen ist es wichtig, dass es soll natürlich nicht einfach was ganz anderes sein, aber es ist schon ein kleiner Cut ist nach dem Hauptgang und dann kommt das Dessert, ja. Mhm. Es ist eben, ich glaube, was wichtig ist, dass sich das einfach entwickelt an das, was der Gast dann tatsächlich noch braucht. Es ist manchmal eben auch wirklich einfach ein bisschen viel und ich bin sowieso nicht der große Fan von, dass man im Restaurant sehr viel Gebackenes isst, auch dass man vorneweg zwei Brotkörbe isst und dann hinterher noch alle möglichen kleinen Gebäcksachen, weil das kann man eben auch zum Frühstück essen, das bekommt man auch beim Bäcker. Mhm. Aber ich finde gerade handwerklich hergestellte Desserts, und das bin ich der Meinung, da sollte die Richtung hingehen, dass man weniger macht, was es hinterher gibt, aber das wirklich hochwertig hergestellt ist mit Zutaten auf dem gleichen Level wie die anderen Speisen sind. Mhm. Also wie die Vorspeise und der Hauptgang, wo es eben auch ums Produkt geht, und so soll es auch im Dessert sein. Ja. Da kann auch was Gebackenes drin sein, aber es müssen jetzt nicht fünf Kuchen zur Auswahl sein, die man essen kann, weil das kann man auch nachmittags oder zum Frühstück essen. Das brauche ich, bin ich der Meinung, nicht unbedingt im Restaurant. Aber gerade, warum soll man im Restaurant nicht eine selbst hergestellte Schokolade bekommen? Ja. Dazu braucht man nachher ein Patissier, einfach dafür ein Spezialist. Da bin ich der Meinung, das wird auch wieder zurück, da wird man wieder zurückkommen. Denn das wird überhaupt, das Handwerk wird rar und man geht dann einfach wirklich in ein Spitzenrestaurant, um Koch- und Patisseriehandwerk zu sehen. Mhm. Und es gibt dann sicherlich nicht so viele Patissiers, die das auch können und die da auch drauf spezialisiert sind. Ja. Aber ich bin da der Meinung, dass das auf jeden Fall schon wieder ein bisschen zurückkommt. Aber natürlich nicht so in dieser Form, wie das früher war, weil so viel kann man einfach auch nicht mehr essen.
Ja, aber du glaubst schon, dass der Patissier jetzt nichts ist, was in den nächsten 10, 20 Jahren aus den Küchen und den Sterneküchen im Großen und Ganzen verschwinden wird, sondern es ist schon was sich wird halten können.
Ja, es kann sich natürlich auch nicht jedes, das war ja schon immer so, da hat auch nicht jedes Restaurant einen kompletten, nur ein Patissier.
Ja, das ist es, ja.
Auch in kleineren Restaurants ist es ja auch jetzt jemand, der jetzt zum Beispiel Vorspeisen und die Desserts zusammen macht. Ja. Mm, mm. Aber was ich wichtig finde und bin ich auch der Meinung, dass es das braucht, ist einen Cut auf jeden Fall. Sonst, man kann auch das Dessert komplett aussterben lassen, man kann sagen, braucht man nicht so. Ja. Aber natürlich braucht man es, weil es einfach noch eine wichtige Dramaturgie in das Menü reinbringt, dieser Ausklang.
Ja.
So. Ja. Genau. Und der klassische Patissier, ja, der Zuckerbäcker, so, das ist halt leider nicht mehr zeitgemäß, sich in größeren Mengen weißes Mehl und weißen Zucker zu sich zu nehmen. So, dieser Stil ist halt toll, das sollte auch beibehalten werden, dass man auch ab und zu mal Gebäck isst, aber ich finde halt im Restaurant das ist meine Meinung, muss das eben nicht sein. Da kann ich andere Sachen essen.
René, jetzt sind wir schon über eine Stunde am Quatschen. Als letzte Frage, was ist in der Pipeline? Ist was in der Pipeline überhaupt? Was sind so ein bisschen deine Zukunftspläne? Erzähl mal, ist da noch was?
Ja, also genau, es hat sich halt, es war einfach wahnsinnig turbulent die letzten Jahre. Also eben erster Stelle kam sofort, es gab eigentlich nie Stillstand, kam sofort der zweite Stelle, dann kam der Lockdown, dann Lockdown zurück, dann Team wieder aufstellen, wieder irgendwie gucken, dass man auf die Beine kommt. Das war wahnsinnig viel. Dann jetzt natürlich auch 50 Best war wieder viel, ein Haufen Anfragen. Es gab einfach sehr, sehr viel zu tun in letzter Zeit. Ich habe immer schon Pläne gehabt, auch was anderes zu machen, auch was zusätzlich zu machen. Ich mache sonst auch nebenbei eben gerne so ein bisschen Consulting, was ich auch über den Lockdown ein bisschen ausweiten konnte. Das war sehr gut. Und dann für mich natürlich an erster Stelle, dass das Coda läuft und dass da alle happy sind, nicht nur der Gast, sondern dass die Mitarbeiter alle happy sind und keine Überstunden machen und vernünftig bezahlt sind und dass
in Zeiten wie diesen
der Lieferant, dass dem Lieferant gut geht und alles so, das ist mir sehr, sehr wichtig. Und dann will ich eben auch noch ein bisschen mich weiterentwickeln, das Coda weiterentwickeln, meine Philosophie weiterentwickeln und vor allen Dingen umsetzen. Es soll nicht nur so sein, dass wir das auf die Spitze treiben und es nur im Coda möglich ist, sondern ich würde gerne eben, was das Thema Schokolade angeht, noch ein bisschen weiterdenken und weitermachen. Auch das Thema Eiscreme und das noch ein bisschen runterbrechen. Also schon auch eigentlich am liebsten ein bisschen in die Richtung gehen, wie es mal ursprünglich geplant war, für jeden zugänglich zu machen.
Ja, das klingt ja alles sehr vielversprechend, würde ich sagen. Was die nähere Zukunft betrifft, so wird man dich ja auf der Rolling Pin Convention in Deutschland am 11. und 12. September live erleben können, richtig?
Genau, richtig. Da werden wir auch nochmal genauer auf das Konzept von Coda und auf das Menü eingehen und wie sich das so genau zusammenstellt.
Ja, super. Also ich glaube, es gibt nur Gründe, im September dann erstens mal auf die Convention zu kommen.
Unbedingt, genau.
René Frank zuzuhören und wahrscheinlich auch zuzuschauen, wage ich mal zu behaupten. Und zweitens, ich glaube, dass man ins Coda gehen sollte, ist sowieso klar. Und René Frank hat das ja jetzt zu Beginn noch angesprochen. Man wird dann auch das Geheimnis lüften können rund um das obszöne Graffiti.
Richtig, genau.
Das Geheimnis, genau, Das du ja da nicht lüften willst im Podcast, ne?
Genau. Ja, ich muss ja auch ein bisschen was Geheimnisvolles bewahren. Genau. Aber das ist, also ich habe es nicht hingespült, muss ich dazu sagen. Wir haben da niemanden beauftragt, das ist alles so. Ist tatsächlich ein Künstler, der das gibt es öfters, dass dieses Graffiti auch in unterschiedlichen Formen
In Neukölln, genau. Gut, die echte und die wahre Kunst, die findet im Coda statt. Das haben wir jetzt, glaube ich, in dieser guten Stunde alle zu Genüge verstanden. Lieber René, ich danke dir ganz herzlich, dass du dir jetzt da wirklich die Zeit genommen hast, uns da wirklich auch eingeführt hast, finde ich, in die hochinteressante, komplexe Welt der Desserts, auch dieser Terminologie und dieses Begriffes, der viel weiter und vielschichtiger und faszinierender ist, als das die meisten Leute vermuten.
Genau, ja. Ja, vielen Dank für die Einladung, hat super Spaß gemacht. Und ich freue mich auf jeden Fall auf die Rolling Pin Convention.
Ja, wir sagen bis bald in Berlin.
Jawohl.
Bis dann. Tschüss. Bis dann, ja. Tschüss.